Wir beginnen das zweite Kapitel im Jakobusbrief und lesen da diesen ersten längeren Abschnitt, Vers 1 bis 13, wo es darum geht, kein Ansehen der Person zu üben. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr sähet auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe nicht brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherzig Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit Gottes Wort. Wir haben uns ja schon des Öfteren gesagt, dass gerade der Jakobusbrief in die Praxis des Glaubenslebens eingreift. Er schildert nicht nur den Glauben schlechthin, sondern fordert die Tat. Und in diesem zweiten Kapitel wird deutlich gemacht, dass es in Gottes Reich überhaupt keinen Unterschied gibt. Und wir merken, wie sehr wir diesbezüglich herausgefordert sind. Dieser Brief wurde ja am Anfang der Gemeinde Jesu geschrieben, also gab es das dort auch schon. Ist ja nichts Neues unter der Sonne. Und so gibt es das ja auch unter uns. Es ist ein Problem des natürlichen Menschen, Abgrenzung und Ausgrenzung vorzunehmen. Die eigene Qualität verspürt man immer als die bessere. Selbst dieses Wort, einer achte den anderen höher als sich selbst, ist ein schönes Wort, aber die Praxis ist kolossal schwer. Wenn man sich selbst abfragt, ob man das immer tut, wird man sich sehr schnell ertappen, dass das nicht der Fall ist. Dass man mit seinen Gedanken höher ist als die Gedanken des Nächsten, dass man auch mit seiner Art und Weise sich besser dünkt als der andere. Das geht sehr, sehr schnell, dieser Abgleich. In der Welt findet er automatisch statt. Ein Arbeiter arbeitet immer besser als der andere. Die anderen sind alle schlechter, ich bin immer der Beste. Da gibt's das Gerangel, das ist ganz normal in der Welt. Das gab es auch im Studium, Musikstudium an der Hochschule, da gab's immer Ellbogen. Und da sagten die dann auch ganz offen, wenn man aus der Mensa rausging, so, wenn du jetzt gehst, jetzt reden wir über dich. War gang und gäbe. Ja, dann hat man die Qualitäten oder die Schlechtigkeiten alle auf den Tisch gelegt und hergezogen über die Kommilitonen beziehungsweise auch über die Professoren. Das ist in der Welt so, aber es soll in der Gemeinde Jesu nicht mehr sein. Es liegt in dem natürlichen Menschen, dass er das fortwährend tut. Er hat die besseren Möbel, er hat die bessere Ordnung, er hat bessere Outfit und vieles andere mehr. Jakobus sagt zu den Gläubigen schon in der Urgemeinde: Liebe Brüder, haltet fest an dem Glauben an Jesus Christus, aber passt auf, dass dieser Glaube nicht in irgendeiner Weise verhindert und gestört wird durch Ansehen der Person. Es ist sehr schwer, die Person nicht anzusehen. Man müsste eigentlich eine Brille haben, wo man einfach nur schemenhaft alles sieht und vielleicht nur mal hört und gar keinen anguckt. Denn sobald man jemanden anguckt, entdeckt man so verschiedene Konturen, die einem gefallen oder nicht gefallen. Und schon ist das Gedankenspiel da, ach, die Frisur, die passt nicht so richtig oder sitzt nicht richtig und die Nase ist ein bisschen schief oder so, ja. Das, sobald man jemand sieht, es ist schwer, Neutralität zu bewahren. Das ist nur möglich im Aufblick zu Jesus Christus. Darum also kein Ansehen der Person, das ist so wichtig. Paulus schrieb einmal auch im Korintherbrief, da sagt er: Obwohl wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn jetzt nicht mehr nach dem Fleisch. Äußere Person ansehen bei Christus ist auch nicht mehr da, sondern wir leben in der Verbindlichkeit mit dem Heiligen Geist, mit dem unsichtbaren Gott. Warum soll denn das so sein? Wir machen uns einige Gedanken darüber. Warum soll diese Absolutheit vorherrschen, Glaube an Jesus Christus, unabhängig von der Art und Weise des Nächsten, unabhängig von dem Erscheinungsbild des Nächsten? Der Glaube an Jesus Christus, der erste Punkt, den alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, soll sich in der brüderlichen Liebe ausdrücken. Und Liebe ist nur da möglich, und zwar zu allen, wo der Abgleich nach dem äußeren Menschen nicht mehr stattfindet. Solange der Abgleich nach dem äußeren Menschen stattfindet, ist die Liebe unterschiedlich. Den einen mag ich mehr, den anderen mag ich weniger, dem höre ich mehr zu, dem weniger. Aber wir sollen alle gleichmäßig lieben. Es soll kein Unterschiedsverhalten da sein, was die Liebe und den Glauben schwächt. Denn der Glaube an Jesus Christus setzt ja das frei, was in Jesus Christus vorhanden ist. Das ist ja nicht nur ein Glaube auf Abstand, wie man ihn vor der Wiedergeburt hatte. Ja, da gibt's einen Gott, ja, Jesus ist auch da, irgendwo sehr fern. Aber nach der Wiedergeburt durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er ganz nah. Das ist was Neues. Und da soll es kein Unterschiedsverhalten zum Nächsten mehr geben, dass diese Verbindlichkeit mit Jesus nicht geschwächt wird. Denn was haben wir denn alle gemeinsam, abgesehen von den äußeren Konturen und den äußeren Erscheinungsbildern? Wir haben gemeinsam eine Grundhaltung, dass wir alle Sünder sind. Vor Gott sind alle gleich. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei ihm haben sollten. Das ist also schon mal eine große Verbindlichkeit, wie wir einander sehen können. Alle gleich, alle Sünder. Keiner hat irgendetwas vor Gott. Es geht ja immer vor Gott. In der Firma sieht's anders aus. Aber vor Gott hat keiner was zu bringen. Total null. Nichts. Also, warum muss denn ein Sünder den anderen verachten oder sich höher halten? Keiner hat ja was zu bringen. Merken wir, alle sind gleich. Wir haben das alle gleich. Da spielt auch das Maß der Sünde im Leben des Einzelnen keine Rolle. Trotzdem sind sie, der eine hat vielleicht viel gesündigt, der andere wenig. Und vor Gott sind beide gleich. Ja, im Gegenteil, wenn der eine, der glaubt, wenig gesündigt zu haben, sich besser dünkt, dann muss er hinten herlaufen, dann ist er gar nicht so nah beim Herrn, sondern der, der viel gesündigt hat und hat Buße getan, der ist dann ganz nah dabei. Der Herr Jesus hat nämlich dieses Beispiel gegeben von dem Zöllner und den Pharisäern in Lukas 18. Denn er sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten dadurch die anderen, weil sie nicht erkennen wollten, dass sie im gleichen Boot sitzen und alle Sünder sind. Da sagte der Herr Jesus Gleichnis, dass zwei Menschen in den Tempel gingen zu beten, der Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da, betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner, der stand aber von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach einfach: Gott sei mir Sünder gnädig. Und da heißt es, dass dieser gerechtfertigt vor dem anderen davonging. Obwohl der viel mehr Sünde hatte als der Pharisäer möglicherweise, ja, der versuchte nach dem Gesetz zu leben. Aber in Wahrheit sind beide vor Gott gleich. Der eine hat es nur nicht erkannt, dass er genauso vor Gott ein Sünder ist. Denn der Herr rief ja das Volk Israel auch in Jesaja 1,18, da heißt es: Kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, egal wie groß sie ist, wie schwerwiegend, sie soll doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Also ein Punkt, der bei allen gleich ist. Alle sind gleich. Jakobus will sagen, also bitte, der Glaube an Jesus Christus soll kein Ansehen der Person leiden. Ihr seid alle gleich, egal wie ihr kommt und was ihr getan habt. Wichtig ist für alle, dass sie ihre Sünde erkennen, bekennen, Buße tun und den Herrn aufnehmen, Vergebung annehmen. Worin sind wir noch gleich? Was haben wir gemeinsam? Wir haben alles gemeinsam in Christus, das heißt in der Erlösung. Keiner hat eine andere Erlösung als nur in Christus. Keiner hat eine Spezialerlösung, sondern alle nur die gleiche, dieselbe Erlösung. Das ist wichtig zu erkennen, damit man gemeinsam dankbar ist vor dem Herrn. Es gibt nämlich nur eine einzige Erlösung von Sünde und Tod, nämlich die durch das stellvertretende Leiden und Sterben Christi am Kreuz auf Golgatha. Darum wies ja der Apostel Petrus schon darauf hin in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, und sagte dem ganzen Volk, das dazuhörte, nachdem sie das Wunder der Heilung an dem Gelähmten mitbekommen haben: Es ist in keinem anderen das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Keiner hat einen anderen Namen, in dem er selig wird. Keiner hat eine andere Erlösung. Keiner hat ein anderes Heil. Darum Ansehen der Person ist einfach nicht möglich, ist gegenstandslos, weil wir alle dasselbe in Christus haben. Keiner hat irgendetwas anderes. Lesen wir auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. In ihm, ist auch die Gemeinsamkeit, die wir alle als Gläubige haben. In ihm werden alle äußeren Unterschiede aufgehoben. In ihm. Was wir in ihm sind, ist unabhängig von allen äußeren sichtbaren noch Unterschieden. Ob sauberes Kleid, schmutziges Kleid und so weiter. In ihm sind wir alle auch gleich beschenkt durch die Erlösung. Es gibt keine äußeren Unterschiede, die die gemeinsame Erlösung irgendwie trennen könnten. Es ist nur dieses eine. Es steht auch im Galaterbrief im 3. Kapitel, denn ihr seid alle, das Wort alle muss man 10-mal unterstreichen, alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, alle. Keiner ist irgendwie anders da hineingekommen. Alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das ist also diese wichtige Wahrheit, die deutlich machen soll, dass es überhaupt nicht mehr nötig ist, auf äußere Unterschiede zu achten. In Kolosser 3 sagt Paulus auch weiter, es gibt ja da nicht mehr in Christus, obwohl äußerlich schon. Griechenland gibt es auch noch. Wir merken, wie schlimm das ist mit Griechenland, ja, rein sozial gesehen. Da gibt es noch Griechen und da gibt es auch Deutsche, ja, verschiedene Länder. Aber in Christus ist überhaupt nicht mehr die Rolle, ob jemand Grieche ist, Jude ist, beschnitten, unbeschnittenen, Nicht-Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles in allen Christus. Also der äußere Unterschied, auch der nationale, völlig aufgelöst, in Christus, alles gemeinsam, nur eine Identität in Christus, nur eine Erlösung. Darum auch Galater 5, Vers 6, in Christus Jesus gilt überhaupt nicht mehr Beschneidung oder Unbeschnittensein etwas, sondern nur der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Nur noch das eine gilt. Hier merken wir also, dass Jakobus auf diese Praxis hinwirken möchte. Passt auf, dass dieser eine Glaube nicht Schaden leidet durch das Beachten der äußeren Unterschiede, Ansehen der Person zum Beispiel. Ja? Passt darin auf. Auch, und jetzt habe ich gesagt, in Christus sind wir auch alle gleich, aber auch durch Christus sind wir alle gleich. Das bedeutet, alles, was wir als Kinder Gottes haben, um in dieser Welt als Christen zu erscheinen, haben wir alle geschenkt bekommen. Keiner hat was Eigenes hinzusetzen können. Durch Christus sind wir auch alle gleich. Auch wenn die Gaben unterschiedlich sind, die gegeben worden sind, sie sind aber alle vom Herrn. Keiner hat eine eigene Gabe mitbringen können, die er jetzt ins Feld führen dürfte und sagt, schau mal, ich habe hier noch was, was du nicht hast und ich bin da besser. Sind alle nur Beschenkte. Nur das, was wir von Jesus bekommen, darin sind wir alle gleich. Wir sind alle Empfänger, die das Empfangene weitergeben dürfen, und zwar nicht irgendwo, sondern an dem einen Werk des Herrn. Der Herr gibt das, was nötig ist, an seinem Werk zu dienen. Also nichts Eigenes. Sind wir alle gleich plötzlich, ja? Alle nur Beschenkte, alle am selben Werk, alle haben was gekriegt, um weiterzugeben. Keiner hat was mitgebracht. Das soll hier deutlich werden. Darum sagt Paulus auch, dass es keinen Grund gibt, so im 1. Korintherbrief, ein Unterschiedsdenken aufkommen zu lassen. 1. Korinther 4, Vers 7, er stellt die Frage, wer gibt dir einen Vorrang? Wer gibt dir einen Vorrang? Vor dem anderen. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Ist da irgendwas, was du nicht empfangen hast, wenn es im Reiche Gottes eingesetzt werden soll? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn dann, als hättest du es nicht empfangen? Merken wir, das sind ganz deutliche Worte, auf die Jakobus ja eigentlich hier auch Bezug nimmt. Das, was du in Christus bekommen hast, ist geschenkweise, damit du dies einsetzt am Werk des Herrn. Also, der andere hat nichts Besseres als du. Wir sind alle gleich. Ansehen der Person ist nur störend. Also es gibt keinen Grund, ein Unterschiedsdenken aufkommen zu lassen. Ob jemand äußerlich arm oder reich ist, gebildet, ungebildet, ob er ein Jude ist oder ein Heide aus den Heiden, ob ein Inländer oder ein Ausländer ist, ob er hoch oder einfach ist. Kein Ansehen der Person. Wenn wir darauf achten, dann stehen wir nämlich nicht mehr in diesem Glauben, aus dem heraus alles geschenkt wird, um am Werk des Herrn stehen zu können. Der rechte Glaube sieht dankbar auf Jesus allein und bekommt auch Augen, Glaubensaugen, die so sehen wie Jesus Augen. Der rechte Glaube hat Glaubensaugen, so zu sehen, wie Jesus sieht. Das heißt, ich sehe den anderen nicht mehr, so wie er optisch gestaltet ist, sondern wie Jesus seine Seele sieht und ihn liebt. Deswegen können wir sogar den Feind lieben, weil Jesus nicht die Werke des Feindes in erster Linie sieht, die nach dem Fleisch geschehen, sondern die Seele, für die er gestorben ist und die gerettet werden soll und in die Ewigkeit kommen soll. Deswegen können Christen auch Feinde segnen. Ja, das ist, aber wir merken, da ist eine Spannung in uns. Da fragt man sich, tue ich das? Klappt denn das auch? Aber das ist die Aufforderung, nicht nur, dass wir das menschlich tun könnten, sondern die Aufforderung, sich in dem Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus anzuvertrauen und zuzulassen, was er tut. Gott macht sich also von der Bemäntelung eines Zustandes, in dem sich der Mensch bewegt, nicht abhängig, also was er von sich denkt und so weiter, sondern er schaut immer in die Tiefe. Und das ist das Herrliche, das darf uns trösten auf der einen Seite, weil wenn auch Menschen uns nicht verstehen, wissen wir, der Herr versteht uns, denn in Hebräer 4 steht ja, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist sogar ein Richter der Gedanken und der Gefühle, der Sinne, ja, der Sinnesorgane. Auch meine Sinnesorgane werden von Gott genau seziert, was sie empfinden, ob sie richtig empfinden. Ja, man kann ja sehr schnell seinen natürlichen Sinnesorganen erliegen und das dann auch noch kaschieren und so sagen, das ist nun richtig, ich fühle mich eben so, ich fühle mich eben so und das ist dann normal. Nein, Gottes Wort geht auch darauf ein, dass das genau nach seinem Plan verläuft. Gedanken und auch Sinne, Empfindungen. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Also alle gleich, alle gleich. Zweitens, warum machen wir denn trotzdem Unterschiede, obwohl wir ja alle gleich sind vor Gott? Warum behandeln wir, so wie in diesem Text hier, Menschen unterschiedlich? Der eine ist gut angezogen, komm hier nach vorne, setz dich hin, der andere ist schlecht angezogen, du setz dich mal ganz hinten oder auf die Erde. Warum machen wir das? Obwohl wir doch in uns die gleiche Liebe durch Jesus Christus haben. Wir machen das und deswegen hat Jakobus das geschrieben, weil wir noch den alten Menschen, der Unterschiedsdenken macht, mit uns herumtragen. Der äußere Mensch kann nicht unisono leben. Er kann nicht sagen, ich bin genau wie der andere. Der äußere Mensch ist auf Profilsucht angelegt. Er muss immer abgleichen. Und da sagen wir ja nichts Besonderes. Da sieht man doch, ob jemand geschmackvoll, nicht, sich gekleidet hat oder nicht geschmackvoll und so weiter. Der äußere Mensch gleicht sich ständig überall ab. Wir leben ja nun so im Parterre und Hochparterre, da laufen viele Menschen vorbei und dann kommen sie an unseren Fenstern vorbei. Dann gucken sie schnell mal ins Fenster, ob noch alles so gut ist bei ihnen. Muss alles okay sein, ja? Diese Kleidung muss gut sitzen und so. Ja? Gucken sie schnell mal so in den Spiegel des Fensters hinein, ob sie noch mithalten können mit der übrigen Gesellschaft. Das entspricht dem äußeren Menschen. Daher kommt das. Aber dieser äußere Mensch, der soll nicht herrschen über den neuen geistlichen Menschen. Es sind also dann die argen Gedanken, die uns von dem einfältigen Glauben an Jesus Christus wegziehen wollen. Wegziehen wollen von dem alleinigen Vertrauen auf ihn. Alleinigen Vertrauen auf ihn. Jesus Christus will nicht, dass wir auf irgendjemand anderes, auch nicht auf uns selbst, vertrauen. Will er nicht. Er hat uns erkauft. Die Bibel sagt, du gehörst mir. Mir allein musst du vertrauen. Ja, und das fällt dem äußeren Menschen ja absolut schwer. Und daher kommt dieses Unterschiedsdenken. Wenn zum Beispiel ein reicher Mensch uns gegenübersteht oder ein hochgestandener Mensch in der Politik vielleicht, dann bewegen wir uns manchmal diesem gegenüber anders als einem, der auf der Straße schläft. Warum? Wir erhoffen uns von ihm eine gewisse Zuwendung. Wir reden freundlicher mit ihm, weil wir denken, naja, vielleicht können wir von ihm profitieren. Das ist ganz normales Gebaren. Ganz normales Gebaren des natürlichen Menschen. Aber Gott sagt uns in der Gemeinde, darf das nicht sein und soll das nicht sein. Jakobus hat hier gesagt, es recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt nach bösen Gedanken. Ist denn das recht? Nein, das ist nicht recht. Wir sind freundlich, oftmals aus einer Pflichtübung heraus und aus dem Gewinndenken dem Nächsten gegenüber heraus. Wie er mir, so ich ihm und so weiter. Also nicht die Unabhängigkeit von ihm ist dabei zu sehen, sondern die Abhängigkeit. Im Psalm 33 heißt es ganz deutlich, um auch hier die Höhe der Menschen in der Welt im richtigen Licht zu sehen. Da spricht der Herr, auch ein König. Dem hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Mit anderen Worten, bitte versuch da keinen Abgleich, ob du davon etwas haben könntest für dich oder profitieren könntest. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Also hier wird genau der Unterschied wieder klar gemacht zwischen dem, was man äußerlich sieht, wo man Unterschiede macht. Oh, da kann ich profitieren von dem König, vielleicht von der Stärke des Rosses und so weiter. Und zu dem, was ich vom Herrn allein bekomme. Auf die schaut der Herr, die ihn fürchten. Und sei auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Ein drittes, wer kann denn nun geistlich beschenkt werden? Jakobus 2,5 haben wir gelesen, hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben aber reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Also genau das Gegenteil von dem, was man in der Welt sich erhofft, nutzt Gott, um zu zeigen, dass er der wahre Herr ist. Das, was schwach ist vor der Welt, das, was nichts gilt, hat Gott erwählt, damit er all das, auf das man seine Hoffnung setzen könnte und sollte, zunichte macht. Zunichte macht. Auch im Evangelium, Matthäus-Evangelium, spricht der Herr auch bei seinem Einzug nach Jerusalem, weil man ja ihm unterstellt, da lässt du dir Hosianna zurufen und so weiter. Habt ihr nicht gelesen, dass durch den Mund der Unmündigen und Säuglinge sich Gott ein Lob zugerichtet hat? Nicht durch euch, die ihr so hoch steht. Durch die, die in euren Augen eigentlich nichts sind. Da hat er sich Lob zugerichtet. Ja, das ist eine ganz andere Dimension. Wo kann Gott beschenken? Selig sind, die geistlich arm sind. Ihrer ist das Himmelreich. Oder in Matthäus 18, wo der Herr sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, ihr könnt nicht beschenkt werden. Wer sich selbst erniedrigt und wird wie ein Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also mit anderen Worten, nicht da, wo der äußere Mensch glaubt, etwas profitieren zu können, ist die wahre Hilfe oder das Beschenktwerden da und dran, sondern da, wo vielleicht vor den Augen alles schwach und nichtig ist, aber wo Gottes Geist wirkt, da ist das wahre Beschenktwerden. Der ungehemmte Glaube durch den Heiligen Geist in uns dient dem Nächsten. Das ist auch ein Punkt, wie findet denn der Dienst statt? Er findet von oben nach unten statt. Das heißt, von Gott zu dem Menschen. Ganz anders in der Welt. In der Welt muss das Schwache dem Starken dienen. Du hast keine Ahnung, komm, hier kriegst du eine Hilfsarbeit, ich bin der Chef. Du bist schwach, ich bin stark. In der Welt ist es genau umgekehrt. Da muss das Schwache immer dem Starken dienen. Aber von Gottes Seite aus ist es so, das Starke dient dem Schwachen, von oben nach unten. Das ist die Gesinnung Jesu, dass das Stärkere dem Schwächeren dient. So wie er selbst, der Herr über alle Dinge, uns nichtswürdige Menschen gedient hat. Und das ist das königliche Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dieses Gesetz praktizierst, dann dienst du von oben nach unten. In 3. Mose 19 will ich mal ein paar Verse dazu lesen, 15 bis 18 steht es ja auch schon so vorgeschattet, geschrieben, obwohl es noch nicht realisiert werden konnte. Der Heilige Geist war noch nicht auf alles Fleisch ausgegossen. Du sollst nicht Unrecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Und dann kommt der Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Also von oben nach unten dienen. So steht es ja auch im Hebräerbrief. Geschrieben ist es ja ohne Widersprechen so, dass eben das Geringere von dem Besseren gesegnet werden soll, das heißt von oben nach unten, von Gott zu den Menschen. Das ist die Frucht des Glaubens im Alltag. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen. Ich habe darüber nachgedacht, als ich gelesen habe im Jakobusbrief, wer das Gesetz erfüllen will, der muss es ganz erfüllen. Wenn er nur an einem Gebot scheitert, dann ist er das ganze Gesetz schuldig. Und da sagt der Herr Jesus, ja, gerade im Blick auf die Erfüllung der Gebote, dass sie anders gesehen werden müssen, als der natürliche Mensch sie sieht. Jakobus schreibt hier, Ehebruch ist Sünde, aber töten auch. Jetzt sagst du, die Ehe habe ich nicht gebrochen, aber du hast getötet. Dann sagst du, nein, getötet habe ich ja auch nicht. Aber was sagt der Herr, wo bereits der Tod oder das Töten schon beginnt? Nicht erst, wenn der Leib wirklich getötet worden ist, sondern ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der hat schon getötet. Der ist das Gericht schuldig, denn vorher steht ja, wer jemand tötet, der ist das Gericht schuldig. Ich sage euch, sagt Jesus, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist bereits des Gerichts schuldig. Das heißt also, wenn Jakobus will damit sagen, wenn du dich auf das Gesetz verlässt, dann bist du das ganze Gesetz schuldig. Wenn du sagst, bin besser als der andere, ich habe die Ehe nicht gebrochen, getötet, ja, aber du hast getötet, nein, getötet habe ich auch nicht, doch, du hast getötet. Du bist das ganze Gesetz schuldig. Das heißt, mit anderen Worten, Jakobus sagt, verlass dich jetzt auf den Herrn. Nicht mehr auf den Abgleich, ob du besser bist als der andere. Ob du dies oder jenes getan hast, was der andere nicht getan hat oder getan hat, umgekehrterweise. Verlass dich nicht auf diesen Abgleich, sondern bleibe bei Jesus im Glauben. Denn in Wahrheit, wenn du dich aufs Gesetz verlässt, bist du ständig ein Übertreter des Gesetzes und kommst dadurch unter das Gericht. Noch ein Punkt, bevor ich gleich zu dem letzten noch komme. Barmherziges Handeln ist Pflicht und Segen. In Vers 12 und 13 lasen wir es, redet so und handelt wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit, also Freiheit in Christus, gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also Jakobus will der Gemeinde hier auch mitteilen durch den Heiligen Geist, all das, was Jesus an euch getan hat, das soll durchlässig auch am Nächsten getan werden. Er hat unablässig euch gegenüber Barmherzigkeit geübt, ohne Ausnahme, in jeder Stunde, in jeder Beziehung. Darum sollt auch ihr unablässig Barmherzigkeit üben. Mir ist ja persönlich oft der Satz so in den Sinn gekommen, dass wenn man einem Bruder, einer Schwester begegnet, soll man ihn immer wieder so begegnen, als ob man ihn zum ersten Mal sieht. Nicht, ach naja, neulich war das so und so und so, sondern zum ersten Mal, unbeschriebenes Blatt, alles bestens nur, Barmherzigkeit üben. Denn das tut Gott in Jesus an uns. Jeden Tag übt er Barmherzigkeit an mir, an jedem Einzelnen. Und diese Aufforderung gibt Jakobus hier weiter. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Selig sind nämlich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit auch erlangen. Was wir dann getan haben an dem Nächsten, das wird auch uns getan. Also das ist Pflicht und Segen der Gläubigen, die im Glauben stehen bleiben, wo der Glaube kein Ansehen der Person duldet beziehungsweise nicht dadurch geschwächt wird. Und das Letzte, wie kann das vonstatten gehen? Das sind jetzt auch viele Worte, die wir gerne beherzigen und sagen, ja, so möge es doch sein. Aber wie kann es so sein? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Es kann nur so ablaufen durch die beständige Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst. Die Gemeinschaft mit seiner Gegenwart durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur so ist das, was Jakobus hier sagt, machbar. Es ist gar nicht anders umsetzbar, weil die Umsetzung der Anweisung des Herrn nur durch seine Kraft möglich ist. Und da ist er, egal ob wir äußerlich schwach oder stark sind, der Mächtige. Wie wir es auch lesen in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo der Herr einfach sagt, ohne mich geht es nicht. Also das heißt, ich muss immer, immer, immer dabei sein. Und wo wir im eigenen Leben merken, oh, der Herr ist jetzt nicht dabei, machen wir genau immer wieder das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes sagt. Wir denken anders, wir fühlen anders, wir reden anders, wir handeln anders. Aber da, wo Jesus Christus gegenwärtig ist, wo wir ja morgens auch immer darum beten, Herr, bleibe du bei mir an diesem Tag, verlass mich nicht, ich will dich auch nicht verlassen, führt er uns Schritt für Schritt in der Umsetzung seiner Anweisungen, in der Umsetzung seiner Geschenke, die wir durch den Glauben an ihn empfangen haben, in der Umsetzung der Freude an der Erlösung. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Das bewegt mich dann immer wieder. Das heißt also, die Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst ist die einzige Garantie, das zu tun, was Jakobus uns hier sagt. Denn Jesus sagt auch in Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Die ich tue, das heißt also diese im Glauben, diese Deckungsgleichheit. Ich arbeite in dir, durch dich. Und da sind alle gleich. Keiner hat was anderes zu arbeiten. Und hier verstehen wir auch diesen Satz, den Jakobus dann so wichtig nochmal gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr, spricht Jesus Christus. Also bleiben in ihm. Das ist das ganz Wichtige. Jetzt lese ich den Text nochmal vor, damit wir den nochmal ins Gedächtnis bekommen. Und dann können wir noch darüber sprechen. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring in herrlicher Kleidung, es käme auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr säht auf den, der herrlich gekleidet ist und sprecht zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und sprecht zu den Armen, stell du dich dorthin oder setze dich zu meinen Füßen, ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe nicht brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Soweit zu dieser praktischen Anweisung durch Jakobus. Hier die Gleichheit der Kinder Gottes vor Gott, die Gleichheit auch der Erlösung in Gott zu sehen und die Gleichheit im Auftrag zu sehen, durch das Geschenkte weiterzugeben am Werk des Herrn, was den Herrn ehrt.